Ja, hallo, liebe Zürichs, wir sind's wieder, der Podcast Sterntor. Mit dabei ist natürlich Thomas. Hallo, Thomas.
Hallo.
Hallo.
Krieg den Gurul nicht richtig hin.
Auch. Okay, ja, ja. Und wir haben heute eine Gästin. Hallo, Antje.
Hallo.
Genau, schön, dass es geklappt hat. Ja, bevor wir jetzt in die Folge starten, gibt's noch zwei Feedback-Sachen. Ich glaube, bei Threads, das war zuerst, das werde ich jetzt mal. Da schrieb unser neuer Hörer unter dem Stargate Atlantis-Pilot MTD0007. War eine gute Besprechung, habe gleich meine SGA-DVD aus dem Keller geholt, um mit euch zu gucken. Im Nachhinein hätte ich es besser gefunden, wenn sie den Hauptgegner erst etwas später eingeführt hätten. Freue mich schon auf die nächste Folge. Ja, das freut uns doch, dass wir da deine schönen DVDs reaktivieren konnten und dass du jetzt mit bei uns an Bord bist, hoffentlich auch hier bei Stargate SG-1. Dann kannst du die DVDs auch noch aus dem Keller holen. Wobei ich glaube, SG-1 hat auch geschaut. Dann schrieb auch noch zum Pilotfilm von SGA unser Dauerkommentator Isador, diesmal als Ancient Isador, wie ich die Trommeln am Ende eures Einspielers weiter gesummt habe. Aber den Antarktika-Teaser, ich glaube, der war bei RTL 2 nicht dabei. Ja, den hatte ich ganz am Anfang, glaube ich, eingespielt. Ich fand es einfach passend, aber es kann gut sein, dass der jetzt nicht irgendwie von RTL 2 war, sondern von Sci-Fi oder von irgendeinem anderen Sender, wo halt mal der Pilot lief. Aber ich fand, das hat mal gepasst, so als Einstieg. Ja, aber wir haben Tagebuch geführt und sind jetzt hier bei SG-1 wieder angelangt. Deshalb können wir Thomas doch gerne fragen, wie diese Folge im Original heißt.
Zero Hour.
Genau, erinnert mich natürlich hier an Command & Conquer Generals, das Spiel. Ja. Hat damit auch nichts zu tun. Ja.
Ja, wieso? General kommt doch auch drin vor.
Okay, ja. Überall heißt es dann Stunde Null übersetzt, außer im Deutschen und im Tschechischen. Weil im Tschechischen heißt es interessanterweise, wenn man es übersetzt, nur die Stunde H, also Hodina H. Vielleicht ist es so ein gängiger Begriff im Tschechischen. Könnte ich mir vorstellen, dass das so verwandt wird. Aber Grüße gehen raus an alle Hörer aus Tschechien, schreibt uns dahingehend gerne an. Im Deutschen heißt das Ding Stunde der Bewährung. Also nicht Stunde Null oder so, sondern da hat man die Bewährung mit reingenommen. Ja, geschrieben, Robert C. Cooper, kennen wir alle. Und Regie, Thomas durchkämmt die.
Peter F. Wöste.
Wöste, genau. Originalausstrahlung 14.09.2005 und Deutschland dann. Ich habe es vertauscht, glaube ich, 30.07.2004. Das habe ich anscheinend vertauscht. Okay, Quote gibt es nicht bei StargateWiki.de. Weiß ich nicht, was da los war. Naja, wir gehen rein in die Folge. Thomas, wie geht's denn los? Was passiert?
Ja, ich glaube, den ersten Teil können wir schenken. Es kommt ein Teaser, Previously. Wir sehen ein bisschen Baal und O'Neill, der sich darüber lustig macht. Ne? Baal wie Ball, also wie Boccia und sowas, wie er gefoltert wird. Daniel, der noch kurz erzählt, wie er
geschafft. Ja, wie Uni gefoltert wird, nicht wie Baal sonst. Ne? Ja.
Von Baal. Ja. Ne? Daniel dann, so von wegen, wir suchen nach der Stadt unter dem Eis in Antarktika und ja, wir sehen noch ein bisschen Flashbacks aus New Order 1 und 2. Amaratsu, die sich darüber, die so bezweifelt, dass die Erde die Ancient Technology verwenden würde, weil das ist ja Power Requirements, ne, die relativ hoch wären. Wir sehen Camulus, wie er gefangen ist und mit Dr. Weir spricht. Ne, und es endet der Flashback endet damit, dass Dr. Weir mit Jack redet und er sich erkundigt, welcher Idiot ist es denn? Und der Idiot ist Brigadier General Jack O'Neill. Und ja, und am Ende. Und die Lehrerin sagt, ne, so fing ich habe es jederzeit der Obrigkeit geben wollen und jetzt bin ich selber die Obrigkeit, also. Aber nun gut, ihr habt es selber gesehen, ihr habt es mindestens mal bei uns gehört, im Chine Mountain geht es auf jeden Fall los. Wir haben einen Countdown eingeblendet, der sagt 5 Tage zu Stunde 0 Und O'Neill kommt aus einem Aufzug. Ja, Sergeant Harriman grüßt ihn, bringt ihm auch hat ihm einen Kaffee mitgebracht. Das ist das erste Mal laut IMDb, ist mir gar nicht so aufgefallen. Wir haben ja bei Harriman immer, dass da immer Davis dran steht an seiner Uniform. Sie hatten nur eine Uniform oder nur ein Namensabzeichen. Hier ist das erste Mal in der Serie, dass er wirklich ein eigenes Namensschildchen hat. Man begrüßt sich und ja, Harriman berichtet, was er so alles hat. Ne? S37 hat sich SG8 gemeldet und sie wollen irgendeine Alien-Lifeform zurückbringen. Und ja, ne, es ging wohl um eine Pflanze. Ja, ne, dann geht's weiter. 8:30 Uhr, SG2, Mission Report. Ne, die Unterlagen liegen auf ihrem Schreibtisch. Und ja, hier, da ist noch Personal Files, die sie durchgucken müssten. Und ja, und hier, ja, wie viele habe ich denn da noch vor mir? Und Aaron, ja, alle. Also, O'Neill hat sich da wohl noch nicht in den
Nee,
Bürokratiewahnsinn
ich glaube, das dauert eine
eingefunden.
Weile.
Ja, das soll ja auch sein erster Tag sein, laut Audiokommentar.
Nee, das stimmt aber nicht. Er ist ja
Nee,
schon länger
ja,
Brigadier
er hatte schon ein
General.
paar Folgen, aber er ist noch recht neu da, ja.
Nein, aber laut Audiokommentar war es die ersten Tage, war aber das.
Ja, aber
Naja,
wir hatten ja schon ein paar
ist
Folgen, wo er zu sehen
eben.
war als.
Ja, wir kommen im Briefingraum an und ja, Harriman berichtet hier, Colonel Rodnell hat, wir wollte hier irgendwie Bunting Samples haben, also hier irgendwie Beflaggungsfarben, Samples. Und ja, Captain Corrigan braucht hier immer noch ihr Go für das Buffet-Menü. Ja, auf jeden Fall einer der Männer, der da am Tisch steht, das sind drei Leutchen anwesend im Briefingraum, den kennt er wohl. Und sagt dann auch John. Und John Pryor wird gespielt von Michael Ryan, zweimal MacGyver, also die alte Serie, einmal Poltergeist, zweimal Akte X, einmal First Wave, zweimal Outer Limits, einmal Twilight Zone, einmal 4400, einmal Smallville. Dann hat der Senator Phillips in The Art of War 2 gespielt, insgesamt 85 Rollen. Das Gesicht sagte mir jetzt aber eher wenig. John begrüßt ihn dann auch als General und ja, ne, Harriman mischt sich aber ins Gespräch irgendwie noch ein, hat irgendwo wohl noch einen Termin um 10. Ja, ne, und hier geht dann daraufhin auch in Richtung seines Büros. Was die drei Leutchen dann da tun, weiß man nicht irgendwie, ne, weil die stehen da rum, ne, es wird begrüßt und. Das war es jetzt auch. Keine Ahnung, vielleicht halten die da ein Briefing ab, was General O'Neill nicht interessieren
Der hat genug
muss.
zu tun,
Und
also mit
ja,
Akten.
kann sein.
Das wird dann auch später geklärt.
Ja, auf jeden Fall. O'Neill kommt in sein Bürochen und da sitzt ein junger Knilch vor seinem Schreibtisch und ja, steht dann auf, als O'Neill dann reinkommt. Ja, O'Neill an Harriman hier, Walter, was ist denn das hier? Und ja, hier wird dann vorgestellt, dass Mark Gilmore ihr
Von den
neuer
Gilmore Girls, genau, ja.
genau, ihr neuer Administrative Aide. Der Gilmore wird gespielt von David Kaufman, einmal Remington Steele, einmal Simon und Simon, zweimal Matlock, sonst eher Synchro, wie zum Beispiel in der Rolle als Danny Phantom. Also eigentlich gar kein Schauspieler, sondern eher ein
Kam mir auch
Synchronsprecher.
nicht bekannt vor irgendwie, ja.
Ja. Wobei, der sieht gar nicht so alt aus, weil Remington Steele und Simon, das
Das
ist
ist
ja
schon eine Weile
wirklich.
her, ja, stimmt.
Ja, aber vielleicht hat er als Kind
Ja,
mitgespielt, ne? So eine Kinderrolle, das kann natürlich auch
50
sein.
aus. So Ende
Ja.
30 mit.
Ja, noch nicht so.
Ja. Ja, auf jeden Fall wundert sich O'Neill, ob er irgendwie so jemanden bestellt hätte. Und Harriman, nein. Und O'Neill versucht sich dann irgendwie den abzuschütteln. Und muss ich wirklich? Und Harriman sagt, ja, okay. Ja, O'Neill wendet sich dann an Gilmore, ist ein bisschen überrascht darüber, dass er ein Zivilist sei. Er weist sich dann mehr oder weniger aus und erzählt seine Qualifikation. Er wäre Analyst bei der CIA gewesen, 8 Jahre lang. Background-Checks hat er gemacht. Er hat auf jeden Fall Top-Level-Clearance, wobei wir wissen, dass das jetzt eigentlich ja nicht reicht, weil das Stargate Center ist ja nochmal eine Etage höher. Ja, Harriman sagt dann hier, der ist von General Hammond hierher geschickt worden. Ach so, und dann ist O'Neill schon hellauf begeistert und sagt dann hier, welcome aboard. Hast du schon, soll ich dir eine Tour geben? Und ne, hätte er schon gehabt und verdammt, also O'Neill will sich halt darum drücken, da am Schreibtisch zu sitzen. Bisschen Geplänkel, ne? Gilmore freut sich hier alles mal in Action zu sehen und Harriman, der dann nochmal den Kopf reinsteckt und sagt, hier 8:30 Uhr, ne? Und ja, okay, hier, Gilmore, du bist ja hier, um mir zu helfen, ne? Wenn du hier dich mal irgendwie um so Sachen kümmern könntest, und dann zeigt er auch seine Unterlagen und ja, und Harriman mischt sich dann wieder ein. Nee, die Personalakten müsste er selber durchgucken und der verdammt, ne? Ja, ne, und dann will die ihn dann auch irgendwie dann jetzt loswerden an der Stelle und fragt dann auch Walter, also von wegen hat Mr. Gilmore einen. Na, und dann, ja, Herr versteht schon den Wink.
Walter, ich. Entschuldigung, Sir. General O'Neill, Mark Gilmore. Ihr neuer Verwaltungsadjutant.
General? Habe ich befohlen,
Nein,
dass.
Sir.
Brauche ich
Ja,
wirklich.
Sir.
führt dann Gilmore vermutlich in sein eigenes Büro, wo es dann jetzt auch an der Stelle weitergeht.
Gilmore sagt ja noch hier am Telefon, dass er in Position ist und nee, er ist nicht misstrauisch, genau, jetzt in Jacks Büro. Der hält so eine große Flagge, weiß-blau, vor seinem Gesicht und ja, fragt nach, gibt es da nichts? Olivgrün ist irgendwie dabei. Walter hat dann andere irgendwie am Arm und ja, das irgendwie traditionell wird es so verlangt, die Veranstaltung rot-weiß-blau. Gilmore klopft an der Tür und meint, Hammond sei am Telefon und SG-1 ist auch bereit hier für die 13 Uhr Einweisung. O'Neill winkt ihn, winkt so ab, ja, danke, der Gilmore verschwindet. Ja, Jack schaut mal durchs Fenster des in den Besprechungsraum, wo SG-1 schon auf ihn wartet. Und O'Neill fragt, ja, Walter, hier, ich habe hier keinen Dekorateur, gehen, würden Sie das nach dem Motto übernehmen? Und Walter macht es dann und bekommt von ihm dieses, ja, Fahnding in die Hand gedrückt. Kaum hat er da nichts mehr in der Hand, greift er zum roten Telefon und, ja, General, wie geht's Ihnen, meint O'Neill? Naja, ich weiß ja immer, wenn ich den Mund aufmache, um George zu sagen, ne, da kommt irgendwie das General automatisch mit bei rum. Im Besprechungsraum wartet SG-1 munter weiter. Sam durchblättert irgendeinen Bericht. Jack schaut in die Richtung und gibt ihr so ein kleines Moment-Warten-Zeichen. Derweilen schaut Daniel auf seine Uhr und hier hat es sich da bequem gemacht. Gilmore auch. Und also da ist die große Warterei angesagt. Ja, O'Neill taucht nun auf. Hey, und ja, General, mein Carter und... ja, sie kennen sich bereits, meint O'Neill. Ja, ja, hier, ja, Lebensgeschichte haben wir schon alles abgehakt. Und O'Neill meint, ja, war das nicht ein bisschen schnippisch zu Daniel? Und ja, ah, kommt drauf an. Und O'Neill weiter, ja, was liegt denn jetzt an? Daniel antwortet dann für Sam, ja, die Geldadresse zum Planeten, die früher Anubis Imperium gehörte und das Baal wohl noch nicht kennt. Und Carter meint, ja, wir glauben, da könnte irgendwie ein verlassener Stützpunkt oder sowas sein. O'Neill lächelt und... stapelweise Waffen zurückgelassen, hä? Daniel macht ihn danach, wäre doch schön, hä?
Finde ich gut.
Ja, also der General muss sich hier beweisen, genau. Und Tirk ist jetzt inzwischen aufgestanden und hat so ein außerirdisches Gerät in der Hand und das würde von den Jafar stammen, die früher Anubis gegenüber, ja, Diener loyal waren.
Darf ich einwenden? Hm? Im Kinofilm hatten die das Gerät auch, um die um Dringe zu bürden.
Ja, also. Ja.
Also davon so neu ist es eigentlich nicht.
Also eher alt, genau.
Ja, ja. Das ist dann aber gut aufgepasst und Foreshadowing, weil genau das passiert ja danach. Also dass das ja keinem auffällt, weiß ich nicht.
Genau, da können wir doch in den Stützpunkt mit gelangen und ja, ergibt das dann Jack und O'Neill meint zu Gilmore, ja, was ist denn hier das nötige, das mögliche Zeitfenster, das nächste? Gilmore tippt da auf dem Organizer irgendwas rum, morgen früh um 8 Uhr. Morgen erst, mein Carter ist da nicht begeistert und ja, na, wir haben halt noch 14 Teams draußen und tut mir leid, Mission Protocol und O'Neill meint, ja, naja, Sir, das Malp hatte keine Gold-Hinweise und O'Neill besteht aber auf SG-3-schen Flankenschutz und Carter wickelt ab, das ist so nur eine Stino-Erkundung, ja, wenn das so ist, meint O'Neill, dann können sie ja auch noch einen Tag warten. Sam verzieht das Gesicht, ist da nicht mit einverstanden, da nichts zu tun den Tag über und dann gibt's schon über die Lautsprecher ein eingehendes Wurmloch. Ja, Gilmore bekommt von Jack einen Blick nach dem Motto, ja, hä, was? Und der antwortet schon, SG-54 Repräsentanten von Amra sind wohl da und da gibt's wohl jetzt anstehende Verhandlungsvereinbarungen. Verhandelvereinbarungen, das Wort habe ich schon nie gehört.
Handelsvereinbarungen.
Ja, dann steht es hier nämlich falsch, hier steht nämlich Verhandelvereinbarungen im deutschen Transkript.
Ja. Was natürlich auch albern ist, das kommt ja später dann, die Leutchen, das ist ja kein Einzelland oder sowas. Jetzt frage ich mich aber an der Stelle schon, ne, weil es sind ja Unterhändler von verschiedenen Völkern, Stämmen, irgendwie sowas,
ja,
wo ich mir dann denke, solltest du nicht mit den Leuten handeln, die vielleicht auch das Stargate kontrollieren, weil was bringt dir das mit den anderen, wenn die sich untereinander, das macht überhaupt keinen Sinn.
Ich hatte es so aufgefasst, dass die beiden im Prinzip mit der Erde verhandeln sollen, aber ich weiß auch nicht, wie das funktionieren sollte. Oder sollten die miteinander verhandeln?
Das habe ich auch nicht so ganz, also es wird auch nicht so ganz klar, das ist irgendwie...
Ja, das wird auch so schnell abgewartet.
Ja, das wird so keine Ahnung, in der Story wird es nicht ganz klar, das ist ein bisschen merkwürdig, das stimmt. O'Neill schließt auch kurz die Augen und meint nur, oh je.
An der Stelle übrigens auch noch was, das sieht man zwar nicht, wie das Gate aufgeht, aber man sieht den Lichtschein. Es geht auf und man sieht direkt den Lichtschein, das heißt, diesmal haben sie die Iris nicht davor gehabt.
Der war ja angekündigt.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, das machen sie ja sonst auch. Dann wird die Iris auch, dann ist die Iris zu, das Gate geht auf und das ist ja unser Sponsor freut's immer, Iris 24D. Ja. Diesmal haben sie das sein gelassen.
Ja, O'Neill ist nun schon auf der Treppe und meint, ja, hier, ein Tag Daniel, ein Tag Sam verschwindet und Daniel und hier gehen da zum Fenster, schauen sich dann Gate Room das an, wo SG5 da eben mit diesen Repräsentanten eintrifft und Daniel ist froh, dass er mit diesem ganzen Verhandlungsding mal jetzt nichts zu tun hat, hat man ja schon in den letzten Folgen, da war er ja auch stark involviert mit unserer Elizabeth Weir mit 3R. Ja, und Tielk schaut sich die Sache auch da von oben an. Und dann geht's weiter im Labor.
Ja, also wir sehen Jack, wie er durch die Lupe die Pflanze begutachtet, aber wir sehen den Mund in Großaufnahme. Ich finde die Szene super.
Es gibt auch ein berühmtes Meme, also wenn man das irgendwie auf Twitter eingibt, dann ja.
Ja, der sagt, das ist eine Pflanze und das ist richtig und verzweifelt, war es halt nur ein Samenkorn und dann senkt er die Lupe. Gilmore sagt, entschuldigen Sie, wenn ich fragen darf, ist das wirklich klug, eine außerirdische Lebensform durch das Tor zu bringen? Und es ist eine Pflanze, also was halt ständig irgendwie wiederholt. Ja, außerdem ist es Weltraumteams eine Menge Sicherheitsprotokolle gibt, bevor sie sich entscheiden, etwas mitzubringen. Wissen die, wer die Menschheit von dem profitieren soll, wird, was wir da draußen finden, müssen wir in der Lage sein, es unter kontrollierten Bedingungen zu untersuchen. Und nun wieder, es ist eine Pflanze. Und ja, ich weiß auch, dass unser Auftrag leitet, neue Technologien und Waffen zu suchen. Ja, also er versucht da so ein bisschen die Mehrzweck-Argumente einzubringen, wofür man diese Pflanze halt untersuchen sollte. Und redet dann was vom Hunger der Welt zu lösen, was halt O'Neill darauf bringt, dass er Hunger hat und ja, will gehen. Und dann klingelt aber das Telefon und die Dr. Lee nimmt halt den Hörer ab und sagt, was gibt's? Und ja, und O'Neill wird halt zum Besprechungsraum.
Was ich an der Stelle ein bisschen merkwürdig fand, sie haben diesen Samen mitgebracht und keinem ist aufgefallen, was mit diesem Samen los ist. Also das muss ja, der wird ja nicht einzeln bei Nacht sind die ja vermutlich nicht darüber gestolpert. Also der wird ja nicht irgendwo rumgelegen haben. Das musst du doch vorher
schon. Das ist vorher ausprobieren sollen.
Du musst ja nichts ausprobieren, du musst es ja sehen. Also ein Samen wächst ja nicht einfach so, der wächst ja normalerweise an der Pflanze. Also man hätte da schon sehen können, was mit dieser Pflanze los ist, aber das ist irgendwie auch dämlich.
Ja, aber Dr. Lee wird ja in dieser Folge sowieso zum Erklärbär, von daher. Das ist Sams Labor und Sam sitzt ziemlich pumpig vor ihrem Computer. Dann kommen Daniel und Tiag herein, die so ein bisschen besser gelaunt sind und fragen Sam, ob sie zum Essen gehen will. Und sie hat aber halt keinen Bock oder keinen Hunger. Du kannst dich halt die ganzen Tat hier drin hocken. Und dann Sam so, und, also, du willst ja nicht den ganzen Tag hier drin hocken, sagt Daniel. Und dann galt er so, ich molle nicht. Und dann sagt er so, arbeiten. Ich wollte arbeiten sagen. Und Tiag grinst. Und Neil glaubt nur, dass wir. Kommt auch nicht dazu. Leute, alles in Ordnung, sagt Carter. Deine dann so, wir können es Hermine übel nehmen, dass er Verstärkung mitnehmen möchte. Ich bin sicher, es hat nichts damit zu tun. Und Carter dann schon unterbricht ihn wieder. Ich verstehe schon, er ist nur vorsichtig. Rian grinst und Deine sieht sie dann halt liegend an. Und dann Carter sagt, danke Leute. Und dann gehen die beiden wieder. Carter schmollt weiter.
Genau, und wir sind mal wieder in einem beliebten Korridor im Stargate Center angekommen. O'Neill und Gilmore kommen aus einem Aufzug, würden von Major Davis begrüßt. Und ja, Davis berichtet von den Verhandlungen mit diesen Amoranern oder die zwischen den Amoranern, wäre auf jeden Fall total festgehalten. Die benehmen sich wie die kleinen Kinder. Sie können sich auf überhaupt nichts einigen. Ne, so von wegen, also untereinander einigen, sie können sich erst recht nicht mit uns auf irgendwas einigen, also keine Ahnung, ne, scheint wohl wirklich um irgendwelche Verhandlungen zwischen der Erde und den Amoranern zu gehen und wie gesagt, das macht an der Stelle überhaupt keinen Sinn, also das ist ja, das haben wir ja auf, wie heißt der Knölch doch gleich hier, Mr. Grinsekatze, wie hieß er denn? Clemens.
Wen meinst du?
Den SG-1-Ersatz. Mann.
Mich. Meinst du den?
Ja.
Kommt-Traja-Typ, ja.
Nein, nicht nee, den Kommt-Traja-Typen. Hier den SG-1-Ersatz, was Mann. Was denn für ein... Hä? Der mit dem Tritonin.
Macht Jonas Quinn oder wie man?
Ja, Jonas, also, genau, auf den Namen. Ja, okay, ja, genau. Ne, weil ne, da haben sie das ja auch. Sie haben mit denen verhandelt, die das Gate haben und erstmal nicht mit den anderen. Warum sie das hier an der Stelle irgendwie anders machen, ist irgendwie ein bisschen strange. Keine Ahnung.
Die brauchen eine dritte Aufsicht oder ich weiß nicht mehr.
Man weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall sagt O'Neill dann, ja, von wegen, die brauchen vermutlich einfach nur mal ein Timeout. Dann sehen wir jetzt auch im Briefingraum besagte Amorana. Amorana Nummer 1 wird gespielt von Jesse James. Einmal Outer Limit, einmal Andromeda. Insgesamt auch nur 9 Rollen. Und der Amorana Nummer 2 wird gespielt von James Ashcroft. Einmal Dark Angel hat gespielt, ein Hausmeister in Catwoman. Einmal Supernatural, zweimal Battlestar, einmal Eureka und aber auch nur 36 Rollen, also nichts, was man unbedingt kennen müsste. Ja, und die beiden unterhalten sich irgendwie so ein bisschen, ja, über die Planes von Goran das, und ja, irgendwie, ja, sie zoffen sich allein schon darüber und ja, Nier kommt auf jeden Fall rein und sagt dann, hey, hier, hallo Leute, und der Amorana Nummer 1 fängt dann auch schon direkt an, aber und die unterbricht dann, hey, hier, wir machen jetzt mal eine Pause, ne, das ist doch hier alles sehr kräftezehrend und ja, oh Gott, wie lange seid ihr denn hier schon dran? Ach, eine ganze Stunde. Wir haben auf jeden Fall eine spezielle Quartiere für euch vorbereitet, ne, könnt euch da entspannen, eine Massage bekommen, Room Service und ich zeige euch das mal. Und dann gehen sie in Richtung VIP-Quarters davon. Ein SF-Guard macht die Tür auf. Die Amorana kommen da rein. Und ja, auf dem Tisch steht stehen Früchte. Und hier, guck, na, das ist zwar nicht das Ritz, aber na, das ist auf jeden Fall das, was wir euch hier bieten können. Wenn ihr irgendwie euch wie Erwachsene unterhalten wollt, dann klopft doch bitte zweimal. Und hier die Amorana, hey, was, wie, wo? Und ja, hier, wie wollt ihr uns einen Raum teilen? Ja, freundschaftlich vermutlich nicht, aber das kann ja noch werden. Und ja, und ihr huscht auf jeden Fall raus. Schließt die Tür ab, winkt nochmal irgendwie mit dem Schlüssel und sagt zum Guard an der Tür, so von wegen, hier, keiner kommt da jetzt erstmal raus.
Was ich interessant fand an der Szene, weil das eigentlich, wenn man da so in diesen Raum reinguckt, da ist ja nur diese Obstschale, aber das, ich finde für mich, das wirkt null gastfreundlich, sondern es ist halt wie so Gefängniszelle, also da hat man schon andere Räume für so VIPs, gerade so Gua'uld-Verhandlungen. Das sah schon viel, viel besser hergerichtet aus. Also man scheint auch nicht so richtig Lust auf diese, also O'Neill, oder er hat es wahrscheinlich verplant, auf die zu haben. Das merkt man aber auch in der ganzen Folge. Ja.
Nein, Clemens, ja, das siehst du falsch. Die haben einen Früchtekorb gekriegt. Also mehr geht ja gar nicht an Komfort. Also, also bitte.
Ja, aber auch, dass Davis schon nach einer Stunde genervt ist, wirkt ein bisschen komisch, ehrlich gesagt.
Ja, okay, wenn die sich wie kleine Kinder die ganze Zeit streiten, das ist natürlich auch affig.
Ja, aber trotzdem.
Eine Stunde ist schon... 7 Stunden. Ja. Genau. Genau, O'Neills Office. O'Neill setzt sich hinter seinen Schreibtisch, fängt da mit Papieren an. Ja, dann fängt er aber am Laptop zu arbeiten, also die Papiere hat er an die Seite geschoben und spricht das, was er tippt, damit wir das auch hören. Und dann er schreibt, Dear General Hammond, wäre schön, wenn Sie hier wären und dass ich nicht da wäre. Und aber er wird unterbrochen, das Telefon bimmelt und hier geht dann ran. Wir sehen eine Einblendung, 4 Days to 0 Hour. Und es geht in einem heimischen Korridor weiter.
Also kein Schritt aus dem Fahrstuhl. Und da ist er schon wieder von dem Gilmore da genervt und will in den Fahrstuhl flüchten, unser O'Neill. Und Gilmore meint, guten Morgen, Sir. Die Amra-Delegierten sind da recht wütend. Ne? Sie verlangen hier die sofortige Freilassung und sagen, dass sie keine Verhandelseinbarung unterschreiben zwischen unseren Regierungen. Da gibt es dann nichts. Und O'Neill meint, ja, haben die sie denn die Donuts probiert? Ne? Sie haben doch die jetzt mit Cremefüllung besorgt, ne? Soll ich die jetzt freilassen und nach Hause schicken, Sir? Und nee, noch einen Tag. Aber Sir, ja, kein Kaffee? Verzeihen, Sir, ich kann, also Gilmore will da in eine andere Richtung gehen, aber O'Neill wiegelt ab. Was ist denn jetzt hier als nächstes dran? Und ja, richtig, hier, der Dr. Lee möchte sie mal sofort sehen, wegen dieser Pflanze von P6J908. SG-1 und SG-3 warten im Gate Room auf ihre Abreise und es hat sich herausgestellt, dass dieses rot-weiße-blaue Fahntuch irgendwie nicht mehr zu bekommen ist. Und irgendwie so, kein Fahntuch? Ja, die haben...
Das ist auch Quatsch. Das ist aber auch merkwürdig. Ne?
Gerade also in den USA.
Also, genau, als ob die Blödsinn. Keine Flaggen hätten.
Wenn du jetzt auf Jamaika wärst, natürlich, aber vielleicht, aber das ist ja... Die haben da, jeder Einwohner hortet 10 von diesen Fahnen. Die kriegst du bei der Geburt mit der Waffe. Das ist so. Also das ist, verstehe ich nicht. Aber gut, nein. Aber ja, man müsste jetzt Rote irgendwie noch hinzufügen, meinte Gilmore. O'Neill legt die Hand auf dessen Schulter und ja, da haben wir ein Problem und dampft ab. Dann noch eine Miniszene im Geldwurm. Das Wurmloch etabliert sich, die Seitentüren öffnen sich und unser General kommt herein und Carter begrüßt ihn und O'Neill, ja, guten Morgen hier, Leute. Ich wünschte, ich könnte hier mitkommen, aber da wartet was Wichtiges auf mich. Ich muss hier nämlich die Speisen kosten fürs neue Buffet. Carter wünscht ja viel Spaß dabei. Werde ich bestimmt haben, ne? Passt gut auf euch auf. Sie setzt da ihre Kappe auf und werden wir und O'Neill zu Tiak ja nicht zu spät kommen, ne? Also nach dem Motto, Kinderchen, hier, ja, kommt nicht zu spät. Ja, Tiak nickt und folgt dem Recht. Ja, Papa. Ja, genau so. Und Jack schaut den nach und will da eigentlich gefühlt eher gleich mit, hat da keine Lust auf diesen ganzen Papierkram im Büro. Ja, dann noch eine Miniszene auf diesem Planeten hier, P2X887. SG3 und SG1 sind da und ja, Bäume, wie man es kennt, nach und nach wird durchs Gate gekommen und Carter meint zu SG3, die sollen hier am Gate bleiben und Reynolds kennen wir ja auch noch. Ist da so, was, Colonel, was, wieso? Und ja, Carter meint Colonel, ja. Und Reynolds, ja, hier Brosco und Peterson könnten das Gate bewachen und Carter meint dann, nee, wir kommen hier schon zurecht, das ist ja nur eine Aufklärungsmission und wir bleiben in Funkkontakt. Reynolds ist da nicht von überzeugt, aber meint dann, ja, okay, zu seinen Leuten Standard bewachen und dann geht es weiter im SGC und zwar in Lees Labor.
Man sieht, wie sich die Pflanze schon ausgebreitet hat. Seiler ist im Hintergrund beschäftigt, Äste und Zweige von der Wand zu hacken. Lee kommt dann halt auf O'Neill zu und freut sich wie so ein Honigkuchenpferd. Das finde ich großartig. Ja, die gute Nachricht ist, sie hat noch niemanden gefressen. O'Neill antwortet dann, vielen Dank, Seymour oder Seymour, eine Anspielung auf diesen Film Der kleine Horrorladen.
Ne? Genau, so, da gibt es ja die fleischfressende Pflanze, ja.
Ja, so. Da, die, ja, wir haben die Wachstumseigenschaften völlig unterschätzt und sie scheint ziemlich heftig auf Lichtzufuhr zu reagieren, woraufhin O'Neill halt den Lichtschalter betätigt. Und Lee sagt dann halt, ja, daran haben wir auch schon gedacht und wir wollten halt nur dachten, sie wollten es halt nur sehen. Und verspricht noch, dass die alles im Griff haben, was man unter diesen Umständen nie besprechen sollte. Oder versprechen sollte.
Ja, was ich, ne, das ist ja das, wo ich vorhin schon sagte, von wegen, die Pflanze wächst bei sichtbarem Licht, also noch nicht mal mit UV-Strahlung, dann wäre es ja relativ simpel, nur unter der Erde würde da überhaupt nichts passieren, außer du setzt es unter die. Na, aber ich weiß nicht, SG3, die das mitgenommen hat, die muss entweder den Samen alleine gefunden haben, ohne dass der eingebuddelt war, keine Ahnung, lag irgendwo in einem Tresor oder so, do not open, keine Ahnung, oder ansonsten muss es auf dem Planeten zappenduster gewesen sein, aber ansonsten wäre ja, der ganze Planet ja damit überwuchert. Ja. Dann bringe ich doch keinen solchen Samen.
Bringen wir es mal mit. Vielleicht bringt es das Lust.
Der Dr. Lee niest auch die ganze Zeit.
Ja, stimmt. Das ist wie Daniel früher.
Heuschnupfen, ja.
Ja, oder wie Blütenspollen, so, ja.
Ja, das ist ja Heuschnupfen dann.
Denn wieder P2X887, SG1 läuft zum Büro rum, schaut sich um, Katzer guckt auf ihr Messgerät und hier begutachtet den Boden, sucht danach Spuren und dann hat halt Jafar Aktivitäten gesehen. So. Und dann Carter sagt, versucht doch nochmal das Handgerät und bisher hat es noch nicht funktioniert und Carter meint, ich bekomme schwache Energiesignale. Ja, dann werden sie halt plötzlich von 3 Transportregen umgeben und sind verschwunden. Währenddessen steht halt Venus noch am Tor und wartet ungeduldig und funkt dann SG1 an und versucht Kontakt aufzunehmen. Und dann will er gerade mit Brosco nachschauen und sagt, wenn ich in 10 Minuten dachte zu Brosco, wenn ich in 10 Minuten mich nicht melde, soll ja die Erde anweg drücken und eine Meldung machen. Plötzlich taucht halt ein Akesh auf und fliegt über die hinweg.
Reynolds flucht am Ende nochmal, es geht jetzt an der Stelle auf der Erde weiter. O'Neill sitzt zwar wieder an seinem Schreibtisch, kümmert sich da um Papierkram. Gilmore kommt dann rein und berichtet dann, dass Reynolds sich gemeldet hatte. Ja, er hat auf jeden Fall SG-1 den Kontakt verloren. Und im Kontrollraum unterhält sich dann Reynolds mit O'Neill über Videolink und Reynolds berichtet, einer Akesh, ne, ist übers Gate geflogen, ist weggeflogen. Ne, wir haben keinen Enemy seitdem gesehen. Tja, seit 19 Minuten kein Kontakt mehr mit SG-1 und wir brauchen Backup und dann werden wir suchen. Und O'Neill befiehlt dann Gilmore hier, SG-10 und 12. Reynolds dann auch hier, zack, zack, hier, Unterstützung kriegt ihr. Dieser bedankt sich in den SG-10'schen Korridoren. Sehen wir jetzt O'Neill und Lee, die da durchlatschen und mittlerweile ist alles irgendwie überwuchert und Lee berichtet, dass man das ganze Level ab versiegeln musste und es hat sich gezeigt, dass die Pflanze nicht nur ganz toll wächst, sondern auch sehr schwer auszumerzen ist. Wir sehen Syla, der mit dem Flammenwerfer da rumläuft und die Pflanzen versucht zu runterzubrennen, aber da passiert überhaupt nichts mit den Pflanzen.
Anscheinend ist das nur die kleinere Version davon, weil sie im Audiokommentar meinten, dass sie ihn echt nicht benutzen konnten.
Ah, okay.
Weil wegen Sicherheits- und Brandschutzbestimmungen.
Mich hätte mal interessiert, wie sie das gemacht haben, weil das sah jetzt nicht nach Trick aus oder Animation oder so. Ne, weil die Pflanzen brennen ja nicht.
Na, die haben erklärt, dass sie eigentlich meistens komplett künstlich genommen haben. Bis auf diese Szene, wo sie auch echte genommen haben. Und ja.
Ja, okay, aber auch Plastikpflanzen halt brennen. Ne? Mich wundert
vielleicht
halt,
dass
nichts da schenkt. Sie ruckelt hier anscheinend nur an. Also so richtig brennen sehen wir sie ja nicht.
Genau, das meine ich ja. Ne? So von wegen eine Pflanze, egal ob fake oder ne, die müsste ja irgendwie anfangen. Dann. Aber man sieht überhaupt nichts.
Ja, aber deswegen wohl wahrscheinlich die kleinere Version vom Flammenwerfer.
Ja, kann sein, dass der dann wirklich nicht so viel Energie hat. Ja. Sah auf jeden Fall interessant auf mich. Hat dann gewundert, wie sie das denn gemacht haben, weil Hitze ist Hitze und Plastik oder so müsste eigentlich irgendwas bei passieren. Aber man sieht nichts, die Pflanze ist unangreifbar. Ne, Lee auf jeden Fall weiter berichtet dann so von wegen, ja, wir glauben, dass sich das irgendwie mit Airborne Spores, deshalb ist er ja vermutlich am Niesen, dann hier durch die Ventilation Shafts verbreitet hat. Wobei das auch merkwürdig ist. Also okay, ja, auf der Erde wäre das merkwürdig, ne? Also entweder hast du Sporen oder du hast Samen. Beides zusammen wäre ein bisschen komisch. Aber, nuju.
Ja, die Sporen außerirdische sind Pflanze ja die Samen.
Teilweise. Nee, eben nicht. Ne? Das Samenkorn hat er ja gezeigt, das waren ein Samen. Spore ist halt wirklich was du einatmest. Deswegen niest er ja auch. Ne? Also diese durch Luft übertragene Sporen. Also so ein Samenkorn, das fliegt ja nicht durch die Luft. Das ja,
aber wie verbreiten sich denn Pusteblumen?
Ja, die haben ja unten die kleine Samenkapsel dran und oben den Fallschirm. Aber die würdest du sehen. Na, ja, aber die haben ja am Anfang auf
den Blättern.
Ja, aber die haben am Anfang halt das Samenkorn ja gezeigt. Das war ja wirklich irgendwie größer als ein Weizenkorn oder sowas oder hier so ein Maiskorn oder so. Na, also das fliegt nicht durch die Luft.
Ja, vielleicht durch die Blätter.
Ja. Also es ist merkwürdig, dass es hier beides tut, aber es ist halt eine außerirdische Pflanze, die kann sowas. Im Gate Room geht es jetzt weiter, beziehungsweise O'Neill kommt da angetapert und trifft dann auf Reynolds und Reynolds richtet hier, wir haben überall geschaut. Kein Anzeichen von denen, keine Ahnung, tut mir leid und aber ihr solltet doch auf sie aufpassen. Ja, Sir, und Reynolds erklärt sich dann auch weiterhin, Colonel Carter hat darauf bestanden, dass wir am Gate bleiben und dieses sichern. Und in dem Moment, bevor Reynolds da irgendwie noch mehr Schelte abkriegt, geht der Offworld-Alarm los. Unauthorized Incoming Wormhole. Wobei, das auch wieder geil ist, Unauthorized Incoming Wormhole. Das hieße ja, es müsste unscheduled sein. Ob das unauthorized ist, weißt du erst, wenn die Verbindung steht und jemand sich ausgewiesen hat oder nicht. Ja, im Gate Room ist O'Neill dann jetzt auch drin. Ne? Man hat sich ja gerade im Eingangsbereich befunden und er schaut dann hoch zu Sergeant Harriman im Kontrollraum und Harriman berichtet kein IDC. Und ja, die Iris ist zu, aber plötzlich erscheint ein Hologramm von Baal. Die Wachen, die anwesend sind, reißen schon ihre Waffen hoch. Aber und ihr kennt das Spielchen schon und sagt ihnen hier, ruhig bleiben. Was willst du denn? Ich habe deine Freunde. Und ihr völlig unbeeindruckt. Ja, und ich habe hier einen Austausch vorzuschlagen. Und gegen was? Nicht gegen was, sondern gegen wen? Ja, okay, ne, also Baal rückt dann auf jeden Fall mit der Sprache raus. Er hätte gerne Camulus. Ja, O'Neill tut einen auf blöd und ja, hier, ich gebe euch eine Gate-Adresse. Da werdet ihr ihn hinschicken und wenn ihr eure Freunde wiedersehen wollt, und O'Neill bittet sich ein bisschen Bedenkzeit aus. Baal gibt ihm eine Stunde und das Hologramm ist eigentlich schon im Auflösen im Begriffen und O'Neill fragt nochmal, ein Tag, ist das jetzt Erdzeit? Aber dann ist das Hologramm auch schon weg. Wir sehen eine Einblendung 3 Days to the Zero Hour. In einem Korridor sehen wir O'Neill, der mal wieder aus einem Aufzug kommt. Also der tut heute nichts außer am Schreibtisch sitzen oder Aufzug fahren.
Der Tagesbeginn, sein Dienstantritt. Ja. Er kriegt ja auch immer Kaffee gereicht.
Ja, ja, klar. Aber er tut, es ist halt unglaublich oft, dass O'Neill in dieser Folge aus dem Fahrstuhl tritt.
Der Aufzug.
Ja, aber es wird immer, jeder Tag ist
Dienst. Ja, klar. Es hat so ein bisschen was von täglich grüßt das Murmeltier. Wobei er ja zwischendurch auch nochmal ein paar Mal aus dem Aufzug kommt wegen anderen Sachen. Ja, auf jeden Fall, er kriegt wieder einen Kaffee gereicht von Gilmore. Diesmal ist er vorbereitet. Ja, ne, Gilmore sagt hier nicht zu berichten von den Teams im Felde und Rebel Jaffa, Tok'ra und ja, also es gibt wohl überhaupt keine Neuigkeiten, sagt er, hat man keinerlei Infos über SG-1 und Camulus ist auf jeden Fall auf dem Weg hierher. Der sollte in Kürze eintreffen und dann geht es in O'Neills Office weiter, wo er jetzt auch eingetroffen ist.
Ja, Reynolds gibt Jack da eine weitere Akte, ne? Da hat er ja zu wenig von anscheinend und ja, ist dann auf dem Schreibtisch und meint, ja, selbst wenn wir hier einwilligen, den Camulus zu dieser Adresse zu schicken, die Baal uns also gegeben hat, da können wir nicht riskieren, die Iris zu öffnen und um SG-1 durchzulassen, könnte halt ein Trick sein. O'Neill weiß das und Reynolds weiter. Ja, dieser Austausch, das funktioniert nur über ein Gate auf einem anderen Planeten und da hat er auch schon ein paar Vorschläge notiert im Hinterblick. Im Hintergrund ist Gilmore nochmal, Reynolds fragt dann Camulus, denken Sie ernsthaft, den da übergeben zu wollen? Und O'Neill, nee, kommt nicht in Frage. Gilmore klopft an und Jack winkt ihm zu und Gilmore meint dann, ja, der ist jetzt hier. Hat eine weitere Akte mit und ja, O'Neill legt sie da hin. Halten Sie Ihr Team bereit, Colonel, meint er zu Reynolds. Der bestätigt das. Gilmore fragt, na, ist es da jetzt nicht schon zu spät für? Reynolds, ja, meint ja, General wurde mal von Baal gefangen genommen. Er wurde gefoltert, getötet und dann durch den Sarkophag wieder zum Leben erweckt. Das sind unvorstellbare Qualen. SG-1 hat damals auch nicht nachgegeben. Und ja, O'Neill wird es hier auch nicht tun. Niemand auf diesem Stützpunkt würde das machen. Genau, ja, also verdeutlicht das nochmal. Ja, wobei ich finde eigentlich diese Szene hätte es nicht unbedingt gebraucht, weil diese, was Reynolds sagt hier mit diesem Sterntor, dass man dann das über einen anderen Planeten macht, das haben wir schon in vielen Folgen gesehen, hier mit Beta-Site, mit Alpha-Site, dass man nicht direkt den, zur Erde und so. Das,
ja,
das,
aber für ja. Gilmore ist das
noch. Okay, ja, aber...
Ja, natürlich, ja, auch das ja. Nachher spielt er noch mit dem ZBM.
Ja, genau. Wir springen jetzt in eine SGC-sche Arrestzelle. Camulus sitzt da am Tisch und die Tür öffnet sich. O'Neill bleibt da vor dem Tisch stehen und meint, dass Baal hat eben 3 von meinen Leuten und der bietet uns den Austausch an. Und Camulus ist ein Blitzmerker, denn er meint, für mich, weißt du zufällig wieso? Und auch da gibt es eine Reihe von Gründen. Und O'Neill will doch da mal, dass da ein Grund wenigstens mal genannt wird. Ne? Gar nichts, ne? Du hast uns doch immer deine Hilfe angeboten, wenn wir dir Asyl gewähren. Und Camulus beschwert sich dann aber über die Behandlung hier als Gefangener. Und O'Neill, ja, aber du bist ein Kuult, ja, was willst du jetzt machen? O'Neill meint, ja, nennen wir nur einen guten Grund, warum ich dich nicht übergeben sollte. Und Camulus stellt fest, man kann Baal nicht trauen, also nichts Neues. Und O'Neill bestätigt das und Camulus weiter, ja, ganz egal, was du tust, er wird deine Freunde nicht zurückschicken. Ja, und dann springen wir wieder in einen SGC-schen Korridor.
Jack versucht seine Karte beim Fahrstuhl durch, also er steht beim Fahrstuhl und versucht da die Karte durchzuschieben und dann kommt halt Gilmer zu ihm wieder hin. Er fragt dann halt O'Neill, ob man, also das hätten sie ihm sagen müssen, was sie vorhaben und wie soll ich meinen Job machen, wenn sie mir nicht vertrauen? Und O'Neill meint dann halt nur, ist halt nicht mein Problem und Türen schließen sich. Und dann Gilmore noch so im letzten Moment Camulus will mit ihnen reden. Dann sehen wir die Arrestzelle wieder, wo sich Camulus nicht sehr erfreut zeigt, als Gefangener zu behandelt zu werden. Er meint, hier ist zu gefährlich. Und wenn der Baal halt entschlossen ist, sich zu rächen, dann wäre es nicht sein letzter Versuch. Und es wäre riskant für euch, wenn ich hier bleibe. Also er versucht da schon so ein bisschen was zu forcieren. Und ihr so, ja, und sehr gleichgültig. Mit Camulus dann, ich will damit sagen, ich bereit, euch zu verlassen. Und also, weil du halt natürlich so gut Charakter hast. Und Camulus natürlich nicht. Also ich habe um Asyl gebeten und ich wollte nicht den Rest meines Lebens in einer Zelle verharren. Dann meint Uni halt, mach es mir leicht, gib mir was, was ich gebrauchen kann. Dann kann man sich ja mal gucken. Camulus sagt dann, könnt ihr den Planeten sagen, wo es ein Gerät von den Antikern gibt und wozu ist das gut? Er meint nur, dass keine Ahnung, ich habe es konnte sein Geheimnis nie aufdecken. Vielleicht gelingt es dir ja. Und du glaubst, dass man ganz wild drauf ist. Und Camulus meint, obwohl ich den Fundort nie verraten habe, habe ich einmal den Fehler gemacht, mit der Entdeckung dieses Gerätes zu prahlen, beim Treffen des Systemlords und ihr dann so kaum zu glauben, dass du prahlst. Dann befinden wir uns wieder im Jacks Büro, schreibt an seinen Brief weiter und ja, im Voiceover sagt er dann so, ich weiß, es war nicht leicht für sie, aber hätte ich geahnt, wie es wirklich war, hätte ich versucht, eine nicht ganz so furchtbare Nervensäge zu sein. Zumindest hätte ich mir mal mehr Mühe gegeben. Ja, kaum hat er den Satz geschrieben, geht der Alarm erneut los und wurde denn außerplanmäßig aktiviert.
Hier an einer Stelle muss ich noch kurz was ergänzen. Der Aid sagt ja aus, auf wegen, hey, hier mit dem ganzen Kokolores, den du hier treibst und Camulus, da könntest du ja court-martialed für werden oder sowas, was ja eigentlich Quatsch ist. Ne? Also, weil O'Neill kriegt ja den Camulus nicht einfach so ausgehändigt, der muss ja irgendwem was dazu gesagt haben, was sie mit dem vorhaben. Also das auch. Muss schon so
abgesegnet worden sein.
Also das ist, da macht sich Gilmore irgendwie zu viele Gedanken drüber, keine Ahnung. Auf jeden Fall, O'Neill tritt im Kontrollraum ein und wendet sich dann auch an Harriman und der meldet sich, sagt dann hier, SG3's IDC aufmachen und wir sehen, wie Harriman seine Hand auf das Panel legt zum Öffnen der Iris, während O'Neill schon hinunter schreitet. SG3 kommt durch das Gate, wird von O'Neill begrüßt und hier, so von wegen, jetzt auch dann hier, ja, so wie er gesagt hatte. Ancient Device, so groß wie ein ganzes Zimmer und habt ihr eine Ahnung, was das Ding denn tut und keine Ahnung, das müsste man den Technikern mal überlassen, aber ich kann Ihnen auf jeden Fall eines sagen, ich weiß, warum es nicht anging. Und im Briefingraum sehen wir dann wohl kurze Zeit später, wie Reynolds ein Köfferchen öffnet und da drin ist ein ZPM. Ja, er berichtet dann, das war nicht angeschlossen und Gilmore hat sowas noch nie gesehen und fragt dann, hier, was ist denn das überhaupt und ZPN und Lee erklärt es ihm dann auch in kurzen, knappen Worten. Reynolds ergänzt noch so von wegen, dass das einzige Ding ist, womit man die Ancient-Bewaffnung, also die Ancient Defense Systems in der Antarktis wohl anschalten könne, dass das, was sie bis jetzt hätten, halt schwer leer wäre. Ja, da das Ding auf dem Tisch halt an ist, also leuchtet, ist das wohl nicht leer, bestätigt dann Dr. Lee. Und wie ist denn die Ladekapazität? Und ja, keine Ahnung, müsste man nochmal genauer untersuchen, aber so um die 50%, wir haben ja in Antarktis, also auf Atlantis gesehen, so wegen, wie viele ZPMs hatten die im Einsatz? 3?
Ich meine 3, aber nagel mich nicht drauf fest.
Na, aber auch das eine, was am Ende noch übrig war, ne, das hatte noch so viel Energie, um zigtausend Tonnen Wasser abzuhalten. Also, das ist schon
eine Hausnummer. Ja.
Genau, das ist auf jeden Fall eine Hausnummer, wenn es noch 50% hat. Auf jeden Fall geht plötzlich die grüne Notbeleuchtung an und Dr. Lee haut dann schnell ab. Und ja, verdammt, diese dumme Pflanze.
Was ich an Dr. Lee so geil finde, der kommt so rein wie so ein TV-Moderator auf Stichwort, wenn er so angeht bei der Frage, was ist das?
In einem Korridor geht es weiter und ihr kommt mal wieder aus einem Aufzug. Diesmal kriegt er keinen Kaffee gereicht. Ist auf jeden Fall alles wieder mit Pflanze mit Pflanzen bedeckt und ja, Neil witzelt noch so ein bisschen. Er hätte sogar nachgeschaut, dass man die Stromrechnung bezahlt hätte. Daran kann es nicht liegen und ja, Dr. Lee erwartet ihn da schon und berichtet, dass die Pflanze wohl mittlerweile in den Wänden ist und die dann irgendwie das mit dem Strom interagiert, also mit den Stromkabeln. Ne? Also wenn du irgendwie Röhren hast, wo Stromkabel durchlaufen und da jetzt eine dicke Pflanze durchwächst, ist vermutlich nicht so die beste Idee. Ne? Sowas rankt ja auch und reißt dann irgendwelche Leitungen auseinander oder ne, hier so Verknüpfungspunkte. Und hier so, ist er auf jeden Fall verwundert und sagt, hier, in den Zwischenräumen, in den Wänden ist doch gar kein Licht. Und ja, Dr. Lee sagt dann auch, also das ist jetzt auch nicht so sonderlich ungewöhnlich. Ne? Also ne, eine Pflanze wächst auch unterirdisch und die braucht nur überirdisch dann das Licht. Und das erklärt er dann auch nochmal. Also es reicht, wenn Teile der Pflanze halt dem Licht ausgesetzt sind. Dem Rest ist das dann fürchterlich egal. Ja, er schlägt auf jeden Fall vor, man könnte die ganze Basis irgendwie abriegeln und die Beleuchtung auslassen, ne, bis wir das Problem unter Kontrolle haben. Und ja, wie lange denn das dauern würde? Ja, schwierig, schwierig. Wir müssen erstmal gucken, wie wir das überhaupt machen können. Dr. Lee niest nochmal. Wir wechseln jetzt in den Kontrollraum zurück. O'Neill ist wieder eingetroffen. Alles ist auch wieder dunkel. Wir sehen Siler, wie er da ein bisschen arbeitet. Und ja, O'Neill erkundigt sich nach dem Status. Ne? Der Dialing Computer ist offline. Ne? Siler berichtet halt auch, dass irgendein Schaltpult durchgebrannt ist, als sie das Teil wieder anschalten wollten. Und ja, ne, so von wegen. Ja, Status wäre halt, ne, einkommende Wurmlöcher könnte man immer noch erfangen, was ja mal klar ist, ne, Radiokommunikation wäre auch gegeben, ne, aber Iris wäre nur manuell zu bedienen. Und ja, und hier könnte man denn jetzt irgendwie manuell rauswählen und ja, nee. Wobei ich mich auch frage, wofür er das in dem Moment möchte unbedingt. Ob er dann Camulus wirklich ausliefern möchte. Nee, das wäre nicht möglich. Da ist irgendwie eine Gate-Diagnose gelaufen, als der Strom ausgefallen ist und der innere Ring wäre wohl locked in place. Da könne man im Moment gar nichts machen. Man könne also auch nicht rauswählen. Kurze Einblendung, 2 Tage bis Zero Hour und dann sind wir in den SGC-schen Sleeping Quarters.
Genau, es ist da logischerweise recht dunkel. Jack will da mal paar Minütchen Schlaf abbekommen, aber es klopft schon an der Tür, und es ist natürlich hier unser Gilmore, und ja, der stupst den General mal an hier und Uni so, was? Tut mir leid, Sir, Sie zu wecken und ja, kommt mir nur vor, als wäre ich 10 Minuten weg gewesen und ja, waren Sie auch, meint Gilmore. Jetzt gibt es ein eingehendes Wurmloch und Baal möchte mit Ihnen reden. Wir dampfen darum auch in den Torraum ab und noch im Halbschlaf torkelt da O'Neill an und sorry, ne, dass du da warten musstest. Ich musste mal schlafen. Und die Frist ist verstrichen. Naja, was soll ich sagen? Wir hatten hier ein paar technische Probleme. Baal fragt, ob das Leben der Freunde denn nichts zählt. Und naja, ich spiele auch nicht auf Zeit, meint O'Neill, ne? Ich habe mich doch jetzt gemeldet, ne? Aber wir können hier, hätte ich mich gemeldet, wir können aber nicht rauswählen. Und wieso das nicht? Naja, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ist allerdings schon eine Ironie. Carter hätte das längst repariert. Und zwar so, schnippt dann zweimal mit den Fingern, und dann müsste ja Q erscheinen. Tut's aber nicht, nein. Nichts für ungut sein, er meint O'Neill noch. Also, der dann von draußen. Ja, ist schon in Ordnung, Sir. Ja, also, na gut, schick sie doch einfach durch, meint O'Neill. Und dann schneller als du denkst, hast du hier den alten Kameltreiber wieder in deinen schmutzigen Pfoten. Gilmer sieht dann warnend zu ihm rüber und Baal, weißt du, wagst es, mich zu verhöhnen? Und O'Neill weiter, Baal, komm schon, das ist doch einfach meine Lieblingsbeschäftigung. Baal dann, ja, ich gebe dir einen weiteren Tag und das Hologramm verschwindet. Jack schaut auf die Uhr und Gilmer fragt mir nach, ist das jetzt so klug, den zu provozieren? Und O'Neill wiegelt ab, ja, den machst du doch immer so. Also, ja. Und Gilmore ist erstaunt, was hier so abgeht. Dann geht's weiter in Jacks Büro.
Darf ich kurz? Das ist mir bei diesem Folge ist mir das aufgefallen. Das hatten wir ja schon häufiger auch mit Anubis, ne, dass er dann als Hologramm da auftaucht. Wie funktioniert denn bitte da die Kommunikation? Also, dass du vielleicht ein Energiesignal dadurch schicken kannst oder sowas, ne, dass sich dann da aufbaut, meinetwegen. Ne, aber wie soll denn da jetzt eine Radiokommunikation, funktioniert ja nur in die eine Richtung, ist ja nicht so, als hätte Jack jetzt irgendwie einen, ne, also Schallwellen wird es nicht machen, also elektrische Signale, das wissen wir, können auch durch ein eingehendes Wurmloch raus, ne, das ist ja immer so. Ne, aber Sprache eher nicht. Also wie die sich unterhalten, ist mir echt ein Rätsel. Vor allen Dingen auch, dass Baal ihm einfach so glaubt, weil du kannst vermutlich, also du kannst das Hologramm durch die Iris projizieren, aber du würdest nicht sehen, was auf der Gegenseite ist. Ne? Also wenn du was hören könntest, würdest du wissen, dass da O'Neill steht, aber du siehst nichts. Ne? Also ne, hier so wegen nach dem Motto, hey,
Das
guck
ist
dich
ja
doch mal
keine
hier um,
Malbe oder sowas. Ja.
wir haben technische Probleme oder sowas, alles ist dunkel, ja, ne? Dann könnte man sagen, ja, okay, ne, stimmt, die Erdlinge haben da irgendwie wieder ein Kokolores gemacht, sind so blöd, das Gate zu bedienen oder ihre Basis. Ne, aber ich habe keine Ahnung, wie das jetzt irgendwie, also das geht eigentlich gar nicht.
Ich finde auch die Reaktion komisch, so, ja, hast du noch einen Tag? Also, das wirkt nicht so guruldisch, aber okay.
Ja, wir wissen, wir wird ja am Ende aufgeklärt, warum er
Ja.
das tut. Wobei dieses ganze Spiel natürlich eigentlich totaler Blödsinn ist, weil mittlerweile könnte das ja alles wie ein
Logisch.
Kartenhaus in sich
Ja.
zusammengefallen sein. Also das ist schon.
Ja, wir sind in Jacks Büro. Major Davis und Reynolds sitzen da schon und Davis meint, ne, vor über 2 Jahren haben wir ja von den Tok'ra die Formel für dieses effektive Go'uld-Gift bekommen und das hat man jetzt modifiziert und ganz viel hergestellt, um eben die Erde zu verteidigen. Area 51 bestätigt auch, da können wir eine große Menge von Feinden mit eliminieren und Reynolds meint, ja, hier, da könnte man so in der Größenordnung von 3 Besätzen bei Aalplaneten alles Leben auslöschen. Und aber Davis meint, na, ist leider nicht haltbar, das Gift. Wir haben hier nur eine begrenzte Zeitslot, bevor das, die Substanz, das sich verändert, also MHD irgendwie von der EU. ja,
Nein,
und
nein, 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 da geht's, also ich weiß nicht, da ist die deutsche Übersetzung vermutlich scheiße. Hier geht es um was anderes. Und zwar ist das Gift nicht nachhaltig. Das heißt, du verstreust es, es ist aktiv, reaktiv, die ganzen Go'uld sterben, aber das ist nicht auf Dauer so. Das heißt, irgendwann
so einmalige
klingt das
Sache.
Gift, genau, klingt das Gift dann ab und neue Go'uld und Jafar, die da hinkommen, könnten den Planeten problemlos betreten.
Dann ist es wirklich schlecht übersetzt, weil ich ging jetzt davon aus, dass man das irgendwie jetzt einsetzen muss, weil es dann nicht mehr funktioniert. Ja.
Nee, nee, darum ging es
Ah,
nicht.
okay.
Also ich glaube nicht, dass das halt eine Dauer, der Planet total unbewohnbar machen sollte.
Ja,
Es
oder
sollte
so.
gehen, nur die Jafar auszulöschen.
Ja.
Genau, wie gesagt, das geht auch
Ja.
im Englischen durchaus aus dem Text hervor.
Und ja, Reynolds fragt, na, welcher von diesen Baalplaneten ist denn jetzt das Ziel oder so? Das steht ja noch in den Sternen, das steht noch nicht fest. Und Davis hat noch keine Erkenntnisse darüber, wo SG-1 gefangen gehalten wird, meint er. Und O'Neill reibt sich mal die Augen. Ja, also dieses Gift tötet Jafar ebenso auch wie Go'uld. Davis sagt, ja, korrekt. Und O'Neill fragt ja, über wie viele Tote sprechen wir denn da? Und Reynolds unterbricht Davis, bevor der irgendwas sagen kann. Ja, Tausende, Zehntausende. Und O'Neill meint, ja, dann ist es ja jetzt kein wirklicher Rettungsplan, sondern ein ganz klarer Angriff. Reynolds meint, es würde mit Sicherheit eine Reaktion natürlich provozieren und also wahrscheinlich einen Angriff auf die Erde. Ja, und Davis, aber da wir jetzt über ein ZBM verfügen, um die Antikörperverteidigung einzusetzen, finde ich, und dann wird er aber unterbrochen durch Klopfen. Und es ist natürlich Gilmore, der meint, ne, sorry, wenn ich störe, aber der Camulus will doch nochmal ein Pläuschen mit ihnen halten. Dann schnappt sich Jack die Jacke und steht auf. Ja, und in der Arrestzelle geht es dann weiter.
Ja, darf ich mal kurz fragen,
Ja.
warum Reynolds hier mitentscheiden darf? Also rein vom Rang her finde ich nicht, dass er dahin gehört. Sowas sollte doch mit dem Verteidigungsminister und General Hammond abgesprochen werden und nicht mit Chef vom SG-1.
Ja, es geht ja darum, ne, sie wollen ja jetzt den Plan of Attack, das ist ja das Rescue-Team und ne, so von wegen, klar, müsstest du hier vielleicht das Go einholen, deinen ganzen Planeten auszurotten. Aber ne, erstmal so von wegen, hey, SG-3 geht dann los und rettet SG-1. Ne, also das ist schon richtig, dass der im Briefing dann dabei ist und ne, dann auch
Ja,
durchaus
im
Empfehlungen
Briefing, wenn
ausspricht.
es halt darum geht, wie der ganze Ablauf vor sich geht. Aber
Genau,
dass
ist ja hier,
Reynolds
ne?
sozusagen entscheidet, welcher Planet ist, glaube ich, dass das nicht hätte machen dürfen.
Ja, macht halt eher so Vorschlag, oder?
Naja gut, also Arrestzelle, Commulus, sauer. Habt ihr auf dem Planeten, von dem ich gesprochen, nichts gefunden? Und doch, antwortet Neil, Und Camulus, ja, warum lässt mich denn nicht frei? Ihr könnt doch mich für eure für deine Freunde eintauschen. Und dann geht's halt schon wieder ins Korridor, wo halt Lee in so einem Schutzanzug rumläuft und mit Gilmore spricht und meint, die Gammastrahlen scheinen zu funktionieren. Und sie bereiten eine Methode vor, um den ganzen Stützpunkt zu bestrahlen zu können. Und da müsste halt das Großteil, also der Großteil des Personals raus und evakuiert werden. Und der Rest halt Schutzanzüge tragen. Und O'Neill soll halt alles in die Wege leiten. Gilmore sagt, sie wissen schon, er hat seit mehr als 2 Tagen nicht mehr geschlafen und Lee, ja, deswegen bitte ich ja auch sie darum. Und Gilmore dann so schön und die beiden trennen sich. Dann geht's weiter und wir sehen halt O'Neill und John Pryor.
Und den fand ich cool, den Namen, weil es ist ja Foreshadowing, weil ja so Prior, also Ori und so, aber ist nur Zufall.
Ja, wahrscheinlich.
Hier im Transcript wird jetzt auch aufgelöst, wer denn dieser John Prior ist, ist der persönliche Aide des Präsidenten.
Ja, ich sag, und John meint, ja, ich sag den Besuch des Präsidenten ab und warum? Ich bin überrascht, dass sie immer noch Humor haben, fragt oder sagt, Pryor. Und O'Neill antwortet, das ist auch das Einzige, was ich im Moment noch habe. Und John, denn ihr Bestes, erzählt uns dann auch alles nochmal, was bis dahin mehr oder weniger passiert ist. Er so, ja, aber wir haben ZBM gefunden. Und dann schiebt er halt seinen Fahrstuhl durch so ein Magnet, um den Fahrstuhl zu öffnen, und John meint, ja, das ist wahr. Und hier geben sie mir noch einen Tag und glauben sie, sie könnten bis dahin alles geklärt haben, fragt John. Und er so, Moment mal, war da noch nicht mal, nicht auch irgendwo ein Witz versteckt? Und dann betreten sie gemeinsam den Aufzug. Und hier glaube ich eher nicht.
Das ist im Deutschen dann auch eher blödsinnig. Und ihr will den Witz machen und sagt, oh, da lässt sich bestimmt ein Witz rausmachen. So von wegen. Und dann überlegt er ja und dann sagt er, nee, mir fällt nichts ein. Was mich an der Stelle ein bisschen gewundert hat, warum ist dieser John Pryor da irgendwie tagelang in der Base, wenn er nur irgendwie die Notwendigkeiten für den Präsidentenbesuch klären muss? Also ich weiß jetzt nicht, warum der da 3 Tage rumdümpelt und was der Präsident dann 3 Tage lang ohne seinen Aide macht. Ne, also, dass der mal vorbeischaut, um sich über den Stand zu informieren, aber dass der irgendwie da jetzt 2 Tage, 2,5 Tage rumdümpelt für, ich weiß nicht, was.
Hätte er auch tut. Gilmore klären können, oder?
Also ja. Nur wie gesagt, dass man sich mal abspricht, ne, und sich über den Stand informiert, ja, ne, dann guckt man 1/2 Stunde rein, lässt sich alles mal vorstellen und fertig und dampft dann wieder ab, aber warum der jetzt tagelang da rum, ich habe keine Ahnung.
Ja, aber das hätte man auch telefonisch machen können.
Genau, ja, das ist. Wie mit den vielen Meetings kannst du alles per E-Mail klären. Das meiste, ja.
Genau, in O'Neills Office geht es auf jeden Fall jetzt weiter. Er ist wieder an seinem Brieflein und ja, hier, er würde jetzt, so leid es ihm tut, würde er seinen Rücktritt einreichen. Und ja, also nur so von wegen hier, um es nochmal klarzustellen, also ist weniger das Bedauern über den Rücktritt, aber ich irgendwie so von wegen, dass der Fakt, dass ich hier glaubte, da könnte ich irgendwie in ihre großen, shiny Schuhe, also die Fußstapfen würde man ja im Deutschen sagen, passen. Und er wird aber wieder unterbrochen, das Licht geht nämlich an und Gilmore hat scheinbar nur vor der Tür darauf gewartet, weil er klopft in dem Moment und sagt dann, hier, Dr. Lee hat angerufen, so von wegen, er glaubt, die Pflanze ist völlig ausradiert. Auch geil, das heißt, die sind eigentlich an der Stelle immer noch da dran. Hatte Lee nicht gesagt, wir müssen das ganze Personal evakuieren und alle anderen müssen Schutzanzüge zeigen? Warum trägt O'Neill keinen? Ja. Und warum auch Gilmore nicht? Also, ja. Es ist ein bisschen.
Aber fand ich schon starker Tobak, dass das so nebenbei auftritt, dass O'Neill eigentlich keinen Bock mehr so hat.
Ja. Ja, okay. Geht ja die ganze Folge darum, der sitzt ja auch an seinem Schreibtisch.
Ja, aber dass er es auch so aufschreibt, ne? Also aber sichtbar.
Ich finde auch nicht, dass es so wirkt, als wäre würde er wirklich unter diese Bürde leiden. Ehrlich gesagt.
Ist halt genervt. Ja, keine Ahnung, er ist auf jeden Fall schon genervt, ne, von diesem ganzen Papierkram. Das sieht man ihm an. Er kriegt jetzt 3 Tage lang keinen Schlaf, weil immer irgendwas ist. Also, ne, das zehrt schon an seinen Kräften. Und vor allen Dingen tippt er ja seit 3 Tagen da dran. Also, ne, den Gedanken wird er vermutlich schon länger haben.
Ja, aber so lange. Ich meine, der hat einen Folge als Colonel Vasulov, bevor diese. Wenn das in der Mitte dafür gewesen wäre, würde es vielleicht sogar ein bisschen mehr Sinn ergeben.
Ja, du hattest ja die Info, dass das irgendwie nur ein paar Tage wären, aber O'Neill ist ja schon länger im Amt, ne? Der hat gesehen, was das alles mit sich bringt, deshalb.
Ja, also im Audiokommentar gesagt, das sind so die ersten Tage in seinem Job. Und was aber keinen Sinn ergibt, wenn halt mit Colonel Vasulov.
Ja, das, und wir hatten das, ja auch dann noch die Folge mit Dr. Weir, wo sie sagt, ja, er wurde jetzt hier befördert als Stützpunktkommandant sozusagen. Also das ist
ja, aber das Zeit.
Und dann geht erst die Abreise und dann kommt ja auch erst die Abreise.
Also er ist schon
das sind
ein paar Wochen länger hier.
Wochen vergangen, also das sind jetzt nicht die ersten Tage. Im Korridor sehen wir, dass Camulus da eskortiert wird von ein paar Guards. Im Kontrollraum ist Harriman an seinem Arbeitsplatz. Gilmore und O'Neill stehen da oben rum, schauen auf den Gate rum runter. Das Gate wird aktiviert, also beziehungsweise man ist dabei, ne, Chevron 4, das übliche halt. Der Gilmore kündigt sich dann, ja, also du lässt ihn jetzt gehen und ja, klar, haben eine Abmachung gehabt, wir haben jetzt auf jeden Fall ein CPM und wir können jetzt auch, Gilmore sagt dann auch, wir können jetzt auch wieder die Pegasus-Galaxie anwählen und wir können die Erde verteidigen, aber ich weiß nicht, dieses Aber war ein bisschen merkwürdig. Ne? Also man lässt Camulus gehen. Vor ihm hat ihm nicht gepasst, dass man Camulus irgendwie ausliefern wollen würde. Jetzt passt ihm nicht, dass Camulus geht. Also irgendwie scheint ihm das irgendwie, keine Ahnung was. Wäre ihm am liebsten vielleicht Camulus würde sich in Luft auflösen. Ich weiß nicht. Also egal, was man mit dem anstellt, ist immer irgendwie falsch. Ja, ne, Chevron 5. Ja, dann klingelt auf jeden Fall plötzlich das Telefon und Gilmore geht dran und ja, man hört. Man hört nichts, ne? Man sieht nur, dass er da zuhört. Ja, er wendet sich dann an Jack und sagt dann hier, ne, Dr. Lee ist wichtig. Und hier nimmt das Telefon, hört zu, bestätigt dann einmal und sagt dann zu Harriman, nachdem er aufgelegt hat, hier sofort den Wahlvorgang abbrechen. Und das passiert dann auch und Camulus steht unten vorm Gate und wundert sich. Auf jeden Fall geht es jetzt in Dr. Lees Labor weiter. Wir sehen, wie das ZPM auf dem Tisch steht und leuchtet. Aber es leuchtet irgendwie in einem bläulichen Licht. Also das haben wir bei einem ZPM auch noch nicht gesehen. Und ja, das sagt Dr. Lee auch so hier, ne, das sollte nicht so glühen. Und ja, und wieso tut es das? Ja, so von wegen, das ist vermutlich Gamma-Radiation, die wir benutzt haben, um die Pflanze auszuradieren. Die hat auf jeden Fall jetzt irgendwie gezeigt, dass da irgendwie eine merkwürdige Substanz drin ist, die normalerweise nicht zum üblichen Bestandteil eines ZPMs gehört. Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt ein paar mikroskopische Fragmente davon bergen können. Und hier auf so einem Tablett haben sie das irgendwie wohl abgelegt und O'Neill bekommt eine Maske gereicht, also hier so eine typische Lichtmaske, also ne, wenn du irgendwie gegen die Sonne schaust oder sowas. Dr. Lee bestätigt dann Schalter, nachdem er sich das Ding auch aufgesetzt hat und dann explodiert das Tray-Ding eigentlich, so ein riesengroßes, also was heißt ein riesengroßes, also für das Tablett ein großes Loch ist drinnen. Oh, das ZPM ist booby-trapped, sagt dann O'Neill und Lee bestätigt das. Und ja, okay, wir wollten das sogar nach Antarktika schicken. Ne, was glauben Sie, was dann das hier für ein Problem gegeben hätte, wenn wir das eingesteckt hätten? Und Ancient Outpost, also von wegen, na, könnte man sich kaum vorstellen, wie groß die Explosion gewesen wäre. Ein ZPM, die das detoniert, das hätte den ganzen Planeten vernichten können, sagt er. Gilmore hat dann die Epiphanie seines Lebens, deshalb wollte Camulus irgendwie unbedingt gehen und ja, so von wegen, ja, O'Neill denkt sich aber eher andere Dinge, so von wegen, hier kannst du das rückgängig machen, was damit passiert ist und ja, vielleicht irgendwann mal ja oder nein und Lee schüttelt den Kopf und wir gehen zum Verursacher der ganzen Kacke, nämlich in die Holding Cell.
Der sitzt da am Tisch und meint, er hat keine Ahnung, wovon O'Neill sprechen würde und O'Neill meint aber, ne, als du diese antike Vorrichtung nicht für dich nutzen konntest, da hast du hier diese Energiequelle manipuliert und das ist gar nicht wahr. Und O'Neill so, Kami, und dann zuckt er mit den Schultern, naja, war ein Versuch. O'Neill macht den Vorschlag, ne, was hältst du denn davon, dass wir hier Baal umbringen. Und da grinst dann ein bisschen der Camulus. Als Gegenleistung willst du bestimmt, dass ich hier die Antiqua-Vorrichtung gegen das Leben deiner Freunde eintausche. O'Neill bestätigt das und Camulus findet die Sache doch amüsant. Jack zuckt mit den Schultern. Wir gehen hinüber zum
Gate-Room. Ja, es ist an der Stelle ein bisschen merkwürdig, was sie sich hier irgendwie vorstellen. Ne, Camulus kommt durchs Gate, man kriegt dafür SG-1. Und Camulus könnte mit dem ZPM dann um sein Leben verhandeln. Aber ist das nicht totaler Schwachsinn? Also Camulus durchs Gate auf einem besetzten Planeten, wird dann festgenommen, das ZPM wird weggenommen. Ja, was erwartet er? Ne, also dass Baal dann das ZPM einsetzt. Ja, dann ist Baal zwar tot, ja, der ganze Planet vernichtet, aber Camulus ist leider auch auf diesem... Also das ist irgendwie, was sie sich dann da jetzt vorgestellt haben.
Der hat dann den Jeep versteckt auf dem Planeten und fährt davon.
Genau, auf der Schockwelle. Er muss nur im richtigen Moment hochspringen
und trägt die Schockwelle davon. Ich weiß auch nicht. Ja.
Oder genauso wie wenn der Aufzug abstürzt.
Oder hat so ein Jetpack dabei. Er fliegt nach oben und die Schockwelle ist nur unten.
Also ich habe keine Ahnung, was das sein soll.
Ein Trickspiel.
Ja, aber es ist ein dummer Trick, wo man dabei selber drauf geht. Was Camulus sich darunter vorstellt, das ist irgendwie, also die Idee da irgendwie, ich mitbringe, um mein Leben.
Ja, dann muss es aber abgekartet sein, dass Camulus da schon Asyl gesucht hat.
Ja, ist irgendwie alles irgendwie ein bisschen merkwürdig. Auf jeden Fall wird das Gate jetzt aktiviert. Camulus steht da unten mit Reynolds und nur so von wegen O'Neill kommt dann rein, hat ein Köfferchen dabei, gibt das Reynolds in die Hände, öffnet das dann und zeigt Camulus das ZPM, was dort drin enthalten ist. Ja, Camulus nickt, das Ding wird wieder verschlossen. Ja, hier wird doch mal geklärt, dass Reynolds ihn auf einen anderen Planeten bringen würde. Und dort werden wir auf SG-1 dann warten. Ja, Reynolds, seinen Leuten und Camulus gehen durch das Gate. Im Gate-Raum geht es später dann weiter. Wir haben auch kurz eine Einblendung, Cheyenne Mountain bei Nacht. Auf jeden Fall bekommt man dann jetzt die SG-3-IDC durchgegeben, also das Gate ist wieder offen. Ja, Reynolds kommt dann da durch und hier beschwert sich, ihr seid ja irgendwie ein bisschen spät. Ja, ne, wir wollten ja irgendwie noch ein Stündchen abwarten. Ja, war irgendwie Longshot, aber... Ja, was auch immer man sich da erwartet hat, es ist nicht eingetreten, also SG-1 ist wohl nicht am vereinbarten Treffpunkt erschienen. Wir bekommen eine Einbildung, One Day to Zero Hour und im O'Neillschen Büro geht es weiter.
Der, ja, sitzt da halt vor dem Laptop und schreibt da an diesem Brief weiter, der so der rote Faden der Folge ist. Gilmer ist da, Sir, hier, der Reynolds möchte mit Ihnen sprechen, so, okay, im Gate Room, Sir, ja, check. Schreibt noch ein paar Zeilen, dann steht er auf, läuft zum Gate Room, als er dort ankommt, haben sich da schon alle SG-Teams, die jetzt praktisch noch in der Base sind, versammelt. Und O'Neill ist ein bisschen verwirrt. Was ist denn jetzt hier los? Reynolds, ja, General, wir wollten Sie nur wissen lassen, was immer Sie da entscheiden. Wir stehen hundertprozentig hinter Ihnen. Sie geben den Befehl, wir sind dann bereit, den auszuführen. Und ja, das weiß ich doch, Colonel, danke. Dann schaut Jack in die entschlossenen Gesichter seiner Soldatinnen und Soldaten und ihnen allen. Bedeutet doch, der Truppe jetzt da wegzutreten. Ja, und dann in einem... Der SGC-Umkleide ist Jack dabei, gerade den Schuh dazu zu machen, ist ein bisschen noch genervt, geht an seinen Spind, holt die Jacke raus, schließt ihn dann und dann sieht er die Tür neben sich, also die der anderen Spind, ne, Tiag und Dr. Jackson und dann verharrt er kurz, macht sich auf den Weg zum Fahrstuhl und dann blättert er diesen Karte durch diesen Fahrstuhlschlitz machen. Hm?
Genau, im Umkleideraum, kleiner Fun-Gag da hinten dran. Es sind ein paar andere Spinde zu sehen, also nicht von SG-1. Hm. Und zwar stehen da zum Beispiel drauf Almas, das ist Missy Almas, das ist die Frau von Gregory Diamond Almas. P. Brochas ist Brigitte Brochas, ist das Unit Publicist. Und M. Davidson ist Mark Davidson, das ist der Set-Dresser. Also die haben da sich selber irgendwie ein paar Leute vom Set da eingebracht, indem sie ihre eigenen Namen da dran gepinnt haben.
Sehr gut. Genau, er will jetzt da einen Fahrstuhl und Seiler trottet an ihm vorbei und ja, gute Nacht, meint er. Und O'Neill dreht sich um, ja, gute Nacht, Seiler. Dann öffnen sich die Türen, drückt er den Fahrstuhlknopf und dann plärt der Alarm mal wieder los und dann hält Jack die Hand so durch diesen Fahrstuhl, sodass die Türen wieder aufgeben, also wird sich wohl sein Feierabend verschieben. Walter über die Lautsprecher, außer planmäßige Aktivierung von außen. Und Jack joggt dann mit den Soldaten Richtung Tor-Kontrollraum. Auf halbem Weg trifft er dann auf Gilmore, der meint, das ist ein SG-1-Identifikationscode und Sergeant O'Brien, also Grüße an die Star Trek-Fans auch an der Stelle, hat ein Wartesignal durch das Gate geschickt und erwartet da die Anweisungen. Ein paar Stufen zum Kontrollraum überwindet Jack ganz schnell und Uni O'Brien. Ja, wir haben Funkkontakt, meint dieser, Sir, es ist Colonel Carter. Und Uni ins Mikro, Carter? Ja, wir stehen, sagt sie, unter schwerem Beschuss, Sir, öffnen Sie die Iris. Und Uni sagt negativ und dann geht's auf P2X887- im Kontrollraum weiter.
Der Schauspieler, der den O'Brien darstellt, oder das ist ja nicht mal ein Schauspieler, das ist ein Cameo-Auftritt von Pierre Bernard, das ist ein Grafikdesigner bei Con O'Brien Late Night Show, und er hat halt gesagt, dass er großer Fan wohl wäre und wurde dann halt gefragt, ob er Interesse hätte. Und deswegen Sergeant O'Brien.
Ah ja, okay, da hat sich so reingemogelt. Sehr gut.
Ja. Denn wir sehen P2X887 und zwischen Kontrollraum hinterher. Wir sehen halt SG1, die um ihr Leben kämpfen. Die kämpft gerade mit ein paar Jafar. Ja, verstecken sich hinter kleinen Ruinenstücken. Daniel krabbelt schnell in eine bestimmte Richtung, funkt dann O'Neill an, fragt ja breit halt ins Mikrofon, dass sie halt durch wollen, und O'Neill, können sie nicht einen Umweg machen, Carter negativ, das DHD ist nicht voll funktionsfähig, und Daniel fragt dann, was los ist, O'Neill, ihr wart doch in der Gewalt des Feindes und ihr kennt das Protokoll, wir können nicht feststellen, ob eure Iris-Code sicher ist, und denn, was zum Teufel soll der Blödsinn? Ihr seid doch, jetzt sagt er das mit Baal. Und er sagt, Baal, wir sind auf P2X887. Wir haben in einer Anubis Geheimbasis festgesessen und sind jetzt am Tor in einen Jaffa-Hinterhalt geraten. Wir sehen denn halt, wie Tiag gerade einen erlegt oder erledigt, und Tiag denn, diese Jaffaren sind gegenüber Baal loyal, und Carter, Sir, das wird sich bald abschalten und wir können das Ding nicht nochmal anwehren. Und O'Neill zögert ein bisschen und dann sagt, öffnen. Dann gehen die drei halt bei sich durch das Tor zu gehen. Landen mehrere Schüsse noch im Torraum, gehen sie durch und die Iris schließt sich. O'Neill geht dann in den Torraum, begrüßt die drei und sagt, hey Leute, Carter bedankt sich, O'Neill gefangen in eine Geheimbasis die ganze Zeit, nichts zu fassen. Das Handgerät hat uns Zugang ermöglicht, wir kamen nur nicht raus, meint Daniel, und Carter, sie dachten, Baal hätte uns gefangen, hat Reynolds gesagt. Wie konnte er wissen, dass wir vermisst werden? Reynolds hat einen Al-Kesh gesehen. Daniel denn so, Baal Jafar waren wahrscheinlich auf einem Patrouillenflug oder er hat die Funkgespräche abgefangen. Das würde den Angriff erklären, würde er sagen, Hinterhalt, okay. Baal Jafar konnten die Basis wohl nicht finden, aber sie dachten, wenn wir auftauchen. Und ihr dann, okay, das ist eine tolle Geschichte, aber was mich noch mehr interessiert ist, habt ihr nicht irgendwas Cooles gefunden? Gerade denn so, beißt sie auf die Lippe und O'Neill, nein, wirklich, nein, nicht wirklich. Und dann O'Neill, schade.
Wir sehen einen eskizischen Korridor, diesmal sind wir wieder am Tage. Carter trifft auf O'Neill, sie hat ein formelle Uniform an. Ja, der Korridor hat seine Beflaggung bekommen und ja, Colonel Carter, wie geht's Ihnen denn? Und danke, dass Sie fragen, so von wegen, hey, O'Neill ist im Blaumann, also im Grünmann eigentlich da unterwegs und ja, hier wollen Sie sich nicht umziehen, Sir? Und ja, ne, ich liebe es, mich zu verkleiden, ne, war gerade auf dem Weg und Sir, ich muss mit Ihnen nochmal irgendwie reden und Carter, hier mach dir keine Gedanken, Evolution, also deine Beurteilung ist schon durch, du wirst sehr begeistert sein und ja, wirklich? Ja, hattest du da irgendwie Bedenken? Ja, ich habe mich selber gefragt, ob das so schlau war, hier SG3 am Gate zurücklassen und hier winkt ab, so Standard Recon, ne, Tactics in Dealing mit dem Ambush waren perfekt, ne, du hättest mal lesen sollen, was Tialk und Daniel über dich geschrieben haben, als sie da im Feuer lag. Und kann ich, darf ich? Und ihr, nein, wobei sie ja auch eigentlich fragen könnte, das ist ja auch, weil Carter so, na verdammt, ne, und Tia sagte, du bist ein Tier, oh, so ein Übertreiber, okay,
hier, ne, O'Neill ist mittlerweile am Dressing Room angekommen, ne? Da hier, da ziehe ich mich jetzt irgendwie um. Bevor er sich aber ganz verdrücken kann, kommt Carter nochmal, yes, Sir, ich habe die Berichte von Dr. Lee gelesen über das Tainted ZBM und er hat nicht so ganz recht, ne, was die Explosionskraft angeht, wobei ich mir dann auch denke, was ist da jetzt wichtig drin? Es hätte vermutlich nicht nur den ganzen Planeten zerstört, sondern eher das ganze Sonnensystem. Und O'Neill, selbst, ne? Das könnte auch Baal rausfinden, sagt Carter dann, als O'Neill sagt, ja und? Wisse er, also nicht, dass das Ding das ganze Sonnensystem zerstören könnte, sondern insgesamt, dass es gefährlich ist. Deshalb hätte er Carbulus auch nicht das verdorbene ZBM gegeben, sondern das leere aus der Antarktis. Und Carter dann, das wird Baal nicht gefallen, er wird dann ziemlich stinkig sein, was Carbulus angeht. Und mir bestätigt das. Wir sehen dann die Einblendung Zero Hour. Wir sehen ihn in seinem Büro, hat diesmal seine Paradeuniform an. Und Gilmore kommt dann da rein und sagt, hier, ich würde mich verabschieden, Sir. Ich werde morgen abdampfen. Die Wahrheit ist, Sir, ich bin hier nur auf ein Special Assignment des Präsidenten hin. Ja, irgendwie so ein ziviles Audit könnte man das nennen. Des SGC? Nein, von Ihnen. Und O'Neill baut sich dann vor Gilmore auf und sagt ihm ganz trocken ins Gesicht, ich weiß, wie Sie wissen. Und ja, General Hammond hat es mir erzählt. Ja, aber das sollte er doch nicht. Ja, erzählt es auch keinem weiter. Ja, der Präsident wollte halt nur sicher gehen, dass sie hier irgendwie fest im Sattel sitzen, bevor er hier aufkreuzt und dann ein Händchen schüttelt. Ich habe gesehen, ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich genauso viel Respekt für Sie habe, wie die anderen Leutchen hier im SGC. Ich habe auch für das SGC totales Respekt, auch für Sie. Man bedankt sich und sollen wir und... auf dem Weg dann in den Gate Room oder wo auch immer man den Präsidenten empfängt, wird dann nochmal gefragt, hier, was hast du denn mit den Amoranern gemacht? Ja, man hat sie gehen lassen, sie scheinen jetzt mittlerweile irgendwie doch sich irgendwie vertragen zu wollen oder verhandeln zu wollen. Und hier macht doch mal einen Witz über den Fruit Basket, fragt so, hat das wohl damit was zu tun, hat er denen gefallen? Und dem wird wohl so sein. Und auf dem Schreibtisch sehen wir dann den das Rücktrittsgesuch von O'Neill liegen. Interessanterweise hat sich der Text verändert. Bei IMDb wurde das als Fehler gesehen, aber er könnte ja auch einfach den Text revidiert haben. Er hatte ja am Anfang irgendwie gesagt, so wegen die großen und shiny Shoes, ne? Also nur die großen und im Deutschen macht es keinen Sinn mit den scheinenden Fußstapfen, ne, aber das mit den Shiny ist weggefallen. Auf jeden Fall hat er drunter geschrieben, Nevermind, wobei ich mich dann auch frage, also vermutlich hat er es dann ausgedruckt, will das unterschreiben und nach der Aktion, dass alle ihm seine Unterstützung zugesagt haben, hat er dann, ich weiß nicht warum, er hätte es auch einfach zerreißen können, also das ist, keine Ahnung, vielleicht schickt er es trotzdem ab. damit.
Es wirkt so,
endet auf jeden Fall die Folge.
Zur Trivia. Mark Gilmore bezieht sich auf die Möglichkeit, Pegasus mit dem neuen Nullpunkt-Modul wieder anzurufen, was darauf hinweist, dass die Ereignisse dieser Episode in Dryzen stattfinden, nachdem die Atlantis-Expedition die Erde in Richtung der Pegasus-Galaxie verlassen hat. Es ist auch der erste Hinweis auf Pegasus auf Stargate SG-1. Zu Beginn der Episode betritt O'Neill sein Büro und findet Mark Gilmore vor, der auf ihn wartet. O'Neill beginnt auch SMS, die Sergeant da, bla, wollte Harriman anzurufen. Aber Harriman ist bereits da und spricht mit dem. Dies ist wahrscheinlich eine Anspielung auf mehrere Mesh-Folgen, in denen Walter, Eugene, Raider und Riley regelmäßig vor seinem Colonel erscheint, bevor er gerufen wird. In einer gelöschten Szene sollte Allison Dawn ihre Rolle als Dr. Brightman wiederholen. Die Szene wurde aber aus Zeitgründen gestrichen. Ja, dann kommen wir zum Zitat der Woche. Adje, konntest du da was ausmachen?
Also ich nehme die Szene am Anfang von Dr. Lees Labor als erstes und O'Neill durch die Lupe da guckt und halt sagt, es ist eine Pflanze. Ich finde das großartig. Segel.
Ja, Thomas?
Nee, ich hab nix.
Nicht mal das mit den wäre doch schön, weil ich finde es auch so gut. Um stapelweise zurückgelassene Waffen. Wäre doch schön.
Ich hab das, wo O'Neill zu, also am Anfang der Folge, O'Neill so, okay. Zu Gilmore, gut, sie sollen mir assistieren. Wie wäre es, wenn sie hier mal damit anfangen, also diesen Stapel Papier da und Walter, das sind schon wichtige Akten, das müssen sie schon selber lesen. Dann kommen wir zu Bewertung. Ja, Antje, wie fandest du denn diese Episode?
Schwierig. Sie hat viele Füller-Szenen, bis auf das mit der Biowaffe, das noch ein bisschen wichtig wird in der 10. Folge Endgame. kurzweilig, aber nicht kurzweilig genug. Also die hätten die Folge für mich gerne in der Mitte der Staffel bringen können und nicht nach zwei Folgen, wo O'Neill regulär Colonel ist. Oder das sind jetzt erst die zweite Folge. Und selbst wenn das zwei Wochen oder drei Wochen sind, nach drei Wochen bin ich noch nicht so gebeutelt von meinem Job, dass ich mich schwer damit zu hadern habe. Also von daher.
Und von der Daumenbewertung her?
Gerade so ein Zug nach oben.
Alles klar, Thomas?
Die Frage ist doch eigentlich, du hast ja die Folge doch ausgesucht. Warum eigentlich?
Die Folge immer lustig, ne? Also eigentlich sehr kurzweilig, aber es ist immer, wenn halt man das dann halt so ein bisschen mal auf Inhalt geht und so. Aber das ist halt bei Stargate ein generelles Problem, weil du hast auch ein wahre Hin. Ein paar Füller-Szenen, das merkst du direkt, wenn halt Infos wiederholt werden. Auch das mit dem, auch wir müssen uns jetzt mal zeigen, ne, also diese Szene im Stargate, wo die ganzen SGE-Teams sich da versammelt haben, oder das ganze Personal, um halt ihre Ergebenheit zu zeigen. Füller-Szene. Das habe ich halt früher nicht so wirklich.
Also die Szene im Stargate, da kann ich ja direkt mal bei meiner Bewertung anschließen, die Szene im Stargate, wo sie alle da stehen und ihm ihre Unterstützung zusagen, das ist genau die Szene, die entscheidende, warum O'Neill danach an der Mind unterschreibt, denke ich mal. Nachdem er gesehen hat, dass er gar keine so schlechte Arbeit macht und die alle Leute ihm vertrauen und alle Leute zu ihm aufschauen und ihm absolutes Vertrauen schenken und Zuversicht haben, dass er auf jeden Fall das Richtige tut. Das ist vermutlich die entscheidende Szene, warum O'Neill am Ende dann Nevermind runterschreibt und kein Rücktrittsgesuch
ein. Ja, aber das wird ja schon angeteasert von Reynolds, wenn er da sagt, wie ergebungsvoll er eigentlich ist bei den Entscheidungen, die da O'Neill trifft.
Und ja, glaub, das weiß klar, er doch eigentlich. Kleine, ne, aber ne, es ist noch was anderes, wenn es alle dann tun, anstatt nur einer.
Ja, aber ich glaube schon, dass er da das weiß. Ich meine, du merkst es ja mit Tyler oder Harryman oder Walter, wie das, sie halt zu ihm stehen.
Das heißt nichts, ne? Also das heißt nichts. Ne? Also nur weil man das vielleicht sehen müsste oder so, braucht es manchmal ja wirklich auch Dinge, die einem, wo man mit der Nase draufgestoßen wird, damit man es überhaupt dann irgendwie mitkriegt. Ne? Da
ist man so ja, aber das Problem ist für mich, dass bei O'Neill es wirklich nicht wirklich rüberkommt, dass er schwer darunter zu leiden hat. Er ist im Prinzip nicht anders als sonst. Und das ist für mich, finde ich, schon ein Problem, weil ne, also wenn du wirklich mit deinem Job haderst, wärst du genervter, ein bisschen auch zickiger zu deinen Untergebenen und ja.
Na, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich kann das, ne, also wie gesagt, kommen wir mal zu meiner Bewertung. Also ich kann das nachvollziehen, dass Jack hier sagt, so wegen, ich will das alles an den Nagel hängen, ne, weil er ist halt eher der Macher. Ne, er sagt ja auch selber über sich, so wegen, er hat früher immer den Leutchen alle Steine in den Weg gelegt, ne, den ganzen Sesselpupsern und hast er nicht gesehen. Ne, und jetzt ist er selber der Sesselpupser.
Thomas, du wirst immer leiser. Läufst du irgendwo rum oder was machst du da?
Okay. Ne, ich kann das absolut verstehen, dass er da irgendwie sagt so viel, ja, eigentlich hätte er gar keinen Bock drauf. Ne? Jack ist ja eher so ein Mann der Tat. Ja, ansonsten die Folge, ja, okay, wir haben irgendwie drei verschiedene Handlungen. Wir haben irgendwie das mit dem Tainted ZPM, wir haben das mit der Pflanze, ne, und das Rücktrittsding von O'Neill beziehungsweise der Besuch des Präsidenten. Ne, also ich, wenn man schon A, B und C Handlungen braucht, damit man eine Folge voll kriegt, dann ist irgendwas nicht richtig.
Sie hätten einfach mit der Pflanze und der Delegation noch ein bisschen mehr arbeiten können.
Ja, stimmt, das hast du ja auch noch. Also es gibt eigentlich A, B, C und D Handlung. Also, ne, also du hast mit einer einzigen Handlung hast du auf jeden Fall die Folge nicht vollgekriegt. Sowas finde ich immer so ein bisschen schwierig. Ja, ansonsten kam ja jetzt auch nichts großartig. Warum? Das ZPM, ja okay, das mit der Waffe haben wir nochmal. Das ZPM, das reparieren sie vermutlich nie. Also mir wäre das nicht bewusst. Ne, das wäre vielleicht nochmal sowas, wo man dann später nochmal drauf Bezug nehmen könnte. Aber die Folge hätte man sich komplett schenken können. Ne? Also ja, ne, dass O'Neill da nicht zurücktritt, ne, dass er vorher vielleicht ein bisschen gehadert hat, das kam ja immer mal so ein bisschen rüber. Aber es war jetzt nicht massiv merkbar, dass man unbedingt diesen Turning Point jetzt irgendwie gebraucht hätte. Also, wie gesagt, mehr als ein Daumen in die Mitte. Viele Fehler waren jetzt nicht drin. Es ist weder lustig noch spannend. Ich könnte auch gut ohne die Folge, also ein Daumen in die Mitte.
Ja, ich fand es interessant mal, dass man, also noch mehr wie in den anderen Folgen, wo O'Neill halt schon Chef ist, mehr so aus seiner Sicht das sieht, dass er da auch da hier diese Voice-Over-Sachen fand ich eigentlich ganz cool gelöst. Und natürlich ist immer die Frage, wie glaubwürdig das ist nach dieser kurzen Zeit. Da wirkte er noch nicht genervt genug, finde ich, sehe ich auch schon so. Aber ich glaube, also man merkt schon diese ganze Papiersachen, das hat man auch schon in 8 Staffeln SG1 gesehen, er hat da nie Bock drauf und Hammond hat ja auch immer so gemeint, so dachte man, ja, hier, ihr Bericht fehlt noch und so, das sind so die Dinge, das wissen wir ja schon von ihm und er dachte, glaube ich, trotzdem, dass er mehr auch diese Papiersachen vielleicht delegieren kann, hat er ja auch am Anfang dann versucht, das klappte nicht, wenn man da Chef ist, das kam gut durch und diese Pflanzennummer, ich fand, das wirkt auch ein bisschen so deplatziert, weil das ist halt dann auf einmal da, aber das war alles, diese Pflanzensache, das war total unrund, wie das da eingefügt wurde. Es war zwar lustig, aber das wirkte nicht, als ob es in diese Folge so gehört. Also.
Nee, ist schon, aber sie hätten, genau wie mit der Delegation, es ein bisschen noch übertreiben können. Sie machen immer eine halbe Sache und
ja, es ja. wird, ja, Show don't tell ist klar, aber hier ist zu viel Show und gar nicht tell. Also es wird es ganz.
Die Handlungen sind an sich nichts sagen, weil sie ja, nichts weiterbringen, nicht, außer dass die Information mit der Biowaffe.
Es wird nicht wirklich erklärt und trotzdem fand ich es von der persönlichen, unilischen Ebene ganz interessant, wie er da auf die SG-Teams guckt und dass er da doch. Man merkt schon, er hat da Bock einfach, da will da weg, hat Thomas auch schon angedeutet, will da auch eher mitgehen, als hinterm Schreibtisch zu sitzen, entscheidet sich dann am Ende um und ja, ich würde auch sagen, Daumen zur Seite, ist okay, kann man machen, ist aber jetzt nicht eine, ja, ganz krass gute Folge, ist eine okaye Folge, aber hat zu viele Probleme.
Ich sag mal so, die für mich schlechteste Folge ist ja immer noch die Folge Joey, die ist
so. Ja, das immer noch nicht, ja.
Ja. Wäre das für andere Folgen noch besser, als wenn du die gesehen hast?
Ja, dann noch eine Nachricht, das hatten wir beim letzten Mal vergessen, weil hier tausende Tabs offen sind. Louis Gossett Jr. ist verstorben im Alter von 87 Jahren. Ihr werdet ihn dann noch kennenlernen. Spoiler, als Gerak hier in Stargate SG-1 natürlich ist er auch vielleicht euch ein Begriff aus Filmen wie Enemy Mine, der stehlende Atmer Teil 1 bis 1000. Da gab es ja zig Action Filme als Kind fand ich die ganz witzig, ist bestimmt schlecht gealtert wie vieles. The Punisher hat auch mitgespielt, ist euch, glaube ich, ein Begriff. Dann gibt es nächste Woche wieder die Pegasus-Galaxie. Ihr wisst es, wir wechseln uns da immer ab. Und zwar sind wir da bei der Folge 4 von Staffel 1, 38 Minuten. Der Titel erinnert mich natürlich an Battlestar Galactica. Gibt es eine ähnliche Folgentitel? Ich weiß nicht, ob es 38 Minuten waren, wahrscheinlich was anderes, aber irgendwie hat das was davon. Und da geht es ja mal wieder um die Rays, die tauchen dann mal wieder auf. Auch ein Käfer taucht auf und Puddlejumper. Mal gucken, was es damit auf sich hat. Ja, wenn ihr hier dieses Projekt unterstützen möchtet, könnt ihr da gerne etwas in Stargate werfen. Wir machen dann die Iris auf. Den Link findet ihr, den Ko-fi-Link in den Shownotes. Könnt ihr euch gerne anschauen. Ja, und ansonsten sage ich mal danke, Antje, für deine Zeit.
Ja, kein Problem. Gerne gemacht.
Und ja, dann hört auch alle gerne nächste Woche wieder rein und euch noch einen schönen Sonntag zusammen gewünscht.
Jo, Dirk Matthi.
Mach's gut, tschüss.
Ciao.